Willkommen in Andys Café, wo Maschinen brühen und Menschen genießen. Heute servieren wir den Morning Brief.
Eine Woche, in der Fähigkeit Folgen bekam. Diese Ausgabe reicht von Montag, dem 10. August, bis Sonntag, dem 16. August 2026. Auf den ersten Blick führen die wichtigsten Meldungen in völlig verschiedene Welten. Claude war an einer mathematischen Arbeit über die Riemannsche Zeta-Funktion beteiligt. Drei Anbieter stellten neue Wege vor, Modelle schneller, ausdauernder oder günstiger zu nutzen. Meta brachte ein multimodales Modell mit offenen Gewichten heraus. Google meldete 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer für die Gemini-App. OpenAI weitete einen Werbetest in ChatGPT aus. Ein Google-Forschungssystem führte simulierte klinische Videogespräche. Und ZAI verschob die Veröffentlichung neuer Modellgewichte wegen unerwartet starker Fähigkeiten in der Cybersicherheit. Zusammen erzählen diese Meldungen eine klare Geschichte. Fortschritt zeigt sich nicht nur darin, was ein Modell grundsätzlich kann. Entscheidend wird, wie schnell es antwortet, wie lange ein Agent weiterarbeiten kann, was die Nutzung kostet, ob die Gewichte auf eigener Hardware laufen und welche Interessen im Produkt um das Modell herum wirken. Dabei bleiben die Belege sehr unterschiedlich. Bei der Mathematik gibt es eine Arbeit und eine formale Ausarbeitung, aber noch keinen üblichen Begutachtungsprozess der Fachgemeinschaft. Bei Nutzerzahlen, Geschwindigkeiten, Preisen und Sicherheitsfunden stammen wichtige Angaben von den Unternehmen selbst. Wir halten deshalb in jeder Meldung auseinander, was veröffentlicht wurde, was ein Anbieter behauptet und was sich daraus redaktionell ableiten lässt. Beginnen wir mit dem Ergebnis, das sich diese Woche am genauesten untersuchen lässt und zugleich am vorsichtigsten formuliert werden muss. Claude und die Nullstellen der Zeta-Funktion. Anthropic stellte am Montag, dem 10. August, eine mathematische Arbeit vor, an der Claude beteiligt war. Die Darstellung wurde am Donnerstag, dem 13. August, aktualisiert. Das begleitende mathematische Manuskript trägt das Datum des 11. August. Es geht um einfache Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion auf der sogenannten kritischen Geraden. Anthropic berichtet, die Arbeit hebe eine unbedingte untere Dichteschranke von 41,6% auf 67,2% an. Vereinfacht gesagt, beansprucht sie eine deutlich höhere garantierte Untergrenze für den Anteil der betrachteten Nullstellen, die zugleich einfach sind und auf dieser Geraden liegen. Diese Prozentzahlen dürfen nicht in eine eingängigere, aber falsche Aussage verwandelt werden. Die Arbeit hat die Riemannsche Vermutung nicht bewiesen. Sie hat auch nicht 67,2% der Vermutung gelöst. Es geht um eine untere Schranke innerhalb einer bestimmten Klasse mathematischer Objekte. Warum erhält die Meldung trotzdem so viel Gewicht? Weil hier mehr vorliegt als eine vom Anbieter ausgewählte Punktzahl in einem Benchmark. Anthropic veröffentlichte ein mathematisches Manuskript und zusätzlich eine Formalisierung in Lean. Damit gibt es konkrete Artefakte, die Fachleute lesen, nachvollziehen und auf Schwachstellen prüfen können. Sollte das Ergebnis Bestand haben, wäre es ein potenziell neuer mathematischer Beitrag, an dessen Entstehung ein System für künstliche Intelligenz beteiligt war. Anthropic sagt, zwei Mathematiker aus dem eigenen Haus hätten die Herleitung unabhängig noch einmal durchgeführt und das Ergebnis validiert. Außerdem hätten Brian Conray und Dan Goldstone die Arbeit kurzfristig geprüft. Diese Angaben erhöhen die Substanz der Veröffentlichung, ersetzen aber nicht den normalen Prozess in der mathematischen Gemeinschaft. Eine kurzfristige Prüfung durch namentlich genannte Fachleute ist keine formelle Zustimmung und eine Firmenvalidierung ist noch kein Konsens. Die richtige Zwischenbilanz lautet daher weder Durchbruch bewiesen noch bloße Vorführung. Es liegt ein ungewöhnlich gut inspizierbarer Anspruch auf ein möglicherweise neues Ergebnis vor. Nun können andere Mathematiker die Argumentation und die formale Ausarbeitung prüfen. Gerade diese Prüfbarkeit macht die Meldung interessanter als eine spektakuläre Behauptung ohne offenliegende Arbeit. Tempo, Ausdauer und Preis werden zum Wettbewerb. Drei Modellmeldungen kamen fast unmittelbar hintereinander. Am Mittwoch, dem 12. August, stellte XAI Grok 4.6 über seine Kanäle für Coding- und Programmierschnittstellen vor und nannte Preise. Am Donnerstag, dem 13. August, brachte Google Gemini 3.7 Flash in seine Entwickler- und Produktkanäle, zunächst mit einem zeitlich begrenzten Einführungspreis. Ebenfalls am 13. August startete OpenAI eine begrenzte Vorschau auf GPT 5.6 Sol Ultrafast, technisch gestützt durch Cerebras. Die drei Ankündigungen lassen sich nicht seriös zu einem Siegerpodest stapeln. Fähigkeiten und Preise wurden von den jeweiligen Unternehmen berichtet und beruhen nicht auf einem gemeinsamen Test. Selbst identisch klingende Angaben können unterschiedliche Bedingungen haben. Bei Google ist der genannte Preis vorläufig. Bei OpenAI handelt es sich um eine begrenzte Vorschau, nicht um die gewöhnliche Bereitstellung des Modells. Die auffälligste Geschwindigkeitszahl kommt von OpenAI. Das Unternehmen nennt bis zu 750 ausgegebene Tokens pro Sekunde und nach eigener Angabe bis zu 14 Mal das Tempo des Standardmodells. Beides sind Maximalangaben des Anbieters. Sie sagen nicht, dass jede Aufgabe dieses Tempo erreicht, und sie erlauben keinen direkten Vergleich mit Grok oder Gemini. Interessanter als eine Rangliste ist deshalb die gemeinsame Richtung. XAI betont den Einsatz beim Programmieren und über Schnittstellen. Google stellt eine schnelle Variante in Entwicklerwerkzeuge und Produkte. OpenAI koppelt ein Modell an besonders schnelle Inferenzhardware. Die Frage verschiebt sich von kann das Modell diese Aufgabe grundsätzlich lösen? Zu wie schnell, wie lange und zu welchem Preis kann es daran arbeiten? Das ist unsere redaktionelle Lesart, keine gemessene Rangfolge. Für Agenten, die nicht nur eine kurze Antwort geben, sondern über viele Schritte hinweg Dateien lesen, Werkzeuge aufrufen oder Code bearbeiten, werden Wartezeit und laufende Kosten zu praktischen Fähigkeitsgrenzen. Ein etwas langsamerer oder teurerer Durchgang mag bei einer einzelnen Anfrage kaum stören. Bei einer langen Folge von Aktionen entscheidet er mit darüber, ob der gesamte Arbeitsablauf sinnvoll wird. Die Meldungen dieser Woche belegen nicht, welcher Anbieter dieses Problem am besten löst. Sie zeigen aber, worum der Wettbewerb zunehmend geführt wird. Nicht nur um die Qualität eines einzelnen Outputs, sondern um anhaltende Arbeit, kurze Reaktionszeiten und einen Preis, der diese Nutzung überhaupt zulässt. Muse Glimmer auf eigener Hardware. Am Montag, dem 10. August, veröffentlichte Meta Modellartefakte für Muse Glimmer. Ein Modell der 30 Milliarden Klasse unter der Apache-Lizenz in Version 2.0. Die offizielle Modellkarte beschreibt ein dichtes Sprachmodell mit rund 29,6 Milliarden Parametern sowie einen Wahrnehmungsencoder mit rund 1,8 Milliarden Parametern. Das System nimmt Text und Bilder entgegen und erzeugt Text. Auch die technischen Größen zeigen, für welche Art lokaler Nutzung es gedacht ist. Die Modellkarte nennt eine Kontextlänge von mehr als 131.000 Tokens. Für den unkomprimierten Betrieb im Zahlenformat B-Float 16 nennt Meta 64 GB Grafikspeicher. Auf 4-Bit komprimierte Varianten zielen laut Karte auf Rechner mit 32 oder 24 GB Grafikspeicher. Lokal bedeutet hier also nicht, dass das Modell beiläufig auf jedem Laptop läuft. Selbst 24 GB sind für einen gewöhnlichen Rechner viel Grafikspeicher. Gemeint ist vielmehr, dass entsprechend leistungsfähige, selbstkontrollierte Hardware grundsätzlich ausreichen kann, statt jede Anfrage an einen gehosteten Dienst zu senden. Bei der Einordnung ist die Lizenzsprache wichtig. Muse Glimmer hat offene Gewichte unter einer freizügigen Apache-Lizenz. Open Weights ist deshalb die präzise Bezeichnung. Es macht nicht automatisch jeden Bestandteil des Trainings, der Daten und des Entwicklungsprozesses zu Open Source. Meta sagt außerdem, die komprimierten Varianten bewahrten die Qualität der Benchmark-Ergebnisse. Das ist eine Herstellerangabe, die hier nicht unabhängig bestätigt wurde. Aus der Modellkarte allein folgt keine allgemeine Qualitätsgarantie. Warum ist die Veröffentlichung relevant? Ein ernsthaftes multimodales Modell mit freizügig nutzbaren Gewichten verschiebt einen Teil der Kontrolle. Entwickler können es auf eigener Infrastruktur untersuchen und betreiben. Welche Anwendungen daraus tatsächlich entstehen und wie gut die kleineren Varianten im Alltag abschneiden, bleibt offen. Die Möglichkeit, Text- und Bildverarbeitung ohne zwingenden gehosteten Anbieter einzusetzen, ist dennoch ein materieller Unterschied. Gemini erreicht den Massenmarkt. Google meldete am Dienstag, dem 11. August, die Gemini-App habe die Marke von 1 Milliarde monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern überschritten. Mehr als 100 Millionen davon seien unter iOS aktiv. Außerdem würden pro Tag mehr als 150 Millionen Bilder erstellt. Das sind Zahlen des Unternehmens und keine unabhängig geprüfte Reichweitenmessung. Auch die Bezeichnung als am schnellsten wachsendes Google-Produkt stammt von Google selbst. Trotzdem beschreibt schon die Größenordnung der gemeldeten Nutzung einen Wandel. Assistenzsysteme sind nicht mehr nur Werkzeuge einer kleinen technisch interessierten Gruppe, sondern werden auf Massenmarktniveau eingesetzt. Einen Tag später, am Mittwoch, dem 12. August, kündigte Google neue Verbindungen zu Diensten an. Genannt wurden OpenTable im Vereinigten Königreich, Ticketmaster, Zocdoc und Wix. Diese Funktionen sollten in den folgenden Wochen ausgerollt werden. Die Ankündigung bedeutet daher nicht, dass jede Verbindung schon am 12. August für alle Nutzer verfügbar war. Die Verbindung zwischen beiden Meldungen ist wichtiger als die bloße Liste von Namen. Eine App mit sehr großer Reichweite soll nicht nur Antworten formulieren, sondern Dienste einbeziehen und Handlungen anstoßen. Der Assistent bewegt sich damit vom Erklären in Richtung Handel. Auch das ist zunächst eine Produktankündigung, kein Nachweis dafür, wie zuverlässig jede Aktion funktionieren wird. Doch Reichweite und Handlungsmöglichkeiten verstärken sich gegenseitig. Eine neue Funktion in einem kleinen Versuch erreicht wenige Menschen. Dieselbe Funktion in einem Produkt mit einer vom Anbieter gemeldeten Milliarde monatlich aktiver Nutzer kann sehr schnell Alltagswirkung entfalten. Werbung zieht ins Chatfenster ein. OpenAI aktualisierte am Dienstag, dem 11. August, seine Ankündigung zum Werbetest in ChatGPT. Zum Test kamen das Vereinigte Königreich, Mexiko, Brasilien, Japan und Südkorea hinzu. Wichtig für die Chronologie: Der ursprüngliche Versuch in den Vereinigten Staaten begann bereits am 9. Februar dieses Jahres. Im August startete Werbung in ChatGPT also nicht zum ersten Mal. Der bestehende Test wurde international ausgeweitet. Nach dem veröffentlichten Konzept betrifft der Test eingeloggte Erwachsene in den Tarifen Free und Go. Bezahlte Tarifstufen sind ausgenommen. OpenAI sagt, für die Auswahl passender Anzeigen könnten das Thema der aktuellen Unterhaltung, frühere Chats und Interaktionen mit Werbung genutzt werden. Werbekunden sollen zusammengefasste Berichte erhalten. Das Unternehmen erklärt zugleich, Anzeigen beeinflussten die Antworten nicht und Gespräche blieben gegenüber Werbekunden privat. Das sind veröffentlichte Regeln und Zusagen von OpenAI, keine unabhängigen Feststellungen über die technische und geschäftliche Trennung. Gerade weil die Oberfläche Gespräch, persönliche Geschichte und kommerzielle Platzierung zusammenführt, wird Vertrauen in diese Grenze entscheidend. Werbung kann einen kostenlosen oder günstigeren Zugang mitfinanzieren. Sie bringt aber einen neuen Anreiz in eine Umgebung, in der Menschen nicht nur Suchbegriffe eingeben, sondern Probleme schildern, Entwürfe teilen und über längere Zeit an Entscheidungen arbeiten. Deshalb reicht es nicht lediglich zu erkennen, welche Fläche als Anzeige markiert ist. Nutzer müssen auch darauf vertrauen können, dass eine bezahlte Platzierung nicht die inhaltliche Antwort lenkt und dass Werbekunden keinen Einblick in private Gespräche bekommen. Genau diese Trennung verspricht OpenAI. Wie sie sich in der Praxis bewährt, ist mit der Ankündigung noch nicht unabhängig belegt. Die strategische Bedeutung ist trotzdem klar: Das Geschäftsmodell der Werbung erreicht die dialogische Benutzeroberfläche und damit verändert sich die Frage, wie kostenloser Zugang finanziert wird. Amir in der klinischen Simulation. Google Research veröffentlichte am Dienstag, dem 11. August, Ergebnisse zu Amir, einem Forschungssystem für audiovisuelle klinische Gespräche. Das Studienpapier war erstmals am Montag, dem 10. August, veröffentlicht worden. Untersucht wurde kein normaler Klinikbetrieb, sondern eine randomisierte, simulierte klinische Prüfung per Video. Der Aufbau war umfangreich und zugleich klar begrenzt: 100 Szenarien, 300 Konsultationen, 15 geschulte Patientendarstellerinnen und Patientendarsteller, 10 konsultierende Hausärztinnen und Hausärzte sowie 20 Ärztinnen und Ärzte als Gutachter. Die Darsteller übernahmen also Patientenrollen. Es handelte sich nicht um echte Patientinnen und Patienten mit einer offenen Bandbreite realer Erkrankungen. Nach Angaben der Studie bewerteten die ärztlichen Gutachter das Forschungssystem bei mehreren klinischen Kriterien gleichauf mit oder besser als die beteiligten Ärztinnen und Ärzte. Die Patientendarsteller bevorzugten Amir bei Beurteilung und Erklärung. Bei Beziehungsgestaltung und partnerschaftlichem Umgang bevorzugten sie dagegen die menschlichen Ärzte. Diese Aufteilung ist aufschlussreicher als ein pauschales Besser oder Schlechter. Ein System kann Informationen strukturiert erfassen und erklären und trotzdem in der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit schwächer wirken. Gleichzeitig bleiben die Bewertungen Teil einer von Google verfassten Studie über ein Google-Forschungssystem. Sie sind kein Nachweis, dass ein fertiges Produkt im Klinikalltag Ärzte ersetzen könnte. Die Simulation umfasste nur Beschwerden und Zustände, die sich in diesem Aufbau darstellen ließen. Das Papier berichtet außerdem von gelegentlichen Fehlern in Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Technik. In einer echten Versorgung könnten Umgebung, Krankheitsverläufe, Verantwortung und Folgen anders gelagert sein. Aus 300 simulierten Gesprächen folgt deshalb keine allgemeine Aussage über die Sicherheit eines Einsatzes mit realen Patienten. Warum ist das Ergebnis dennoch wichtig? AMI verbindet Bild, Ton und Gespräch in Echtzeit und wurde in einem kontrollierten, vergleichenden Aufbau geprüft. Das zeigt, wie weit multimodale Agenten in einer anspruchsvollen Interaktion kommen können. Zugleich macht gerade der klinische Kontext sichtbar, wie groß der Weg von einer gelungenen Simulation zu einem verantwortbaren Einsatz ist. Die nüchterne Lesart hält beides fest. Bemerkenswerte Bewertungen in mehreren Bereichen und klare Vorteile der Ärzte bei Beziehung und Partnerschaft. Ein großer simulierter Versuch und dennoch keine klinische Einführung. Ein leistungsfähiges Forschungssystem und weiterhin dokumentierte Fehler. Wenn Cyberfähigkeit die Freigabe bremst. ZAI startete am Freitag, dem 14. August, den gehosteten Zugang zu GLM 5.3 über seinen Codingplan. Die öffentlichen Modellgewichte sollen nach Aussage des Unternehmens erst nach 2 Wochen Sicherheitsprüfung und technischer Härtung folgen. Als Grund nennt ZAI, die Fähigkeiten des Modells im Bereich Cybersicherheit hätten sich schneller entwickelt als erwartet. Das Unternehmen berichtet von 2.436 erfassten Sicherheitslücken in 269 Open-Source-Projekten. 1.097 davon stuft ZAI als kritisch oder von hoher Schwere ein. Die meisten Angaben bleiben vorerst unter Sperrfrist. Diese Zahlen sind bemerkenswert, aber vorerst nur eingeschränkt prüfbar. Sie stammen vom Unternehmen, ebenso wie die zugrunde liegenden Benchmark-Angaben. Solange die meisten Details unter Verschluss bleiben, können Außenstehende einen großen Teil der Funde nicht unabhängig nachvollziehen. Auch die angekündigte Freigabe der Gewichte nach der 2-wöchigen Prüfung ist eine Absicht, keine Garantie. Gerade diese Unsicherheit macht die Entscheidung nicht bedeutungslos. Sie legt einen konkreten Zielkonflikt bei offenen Gewichten frei. Ein Modell, das Schwachstellen findet, kann Verteidigern helfen, Fehler früher zu schließen. Dieselbe Fähigkeit kann missbraucht werden, um verwundbare Systeme in großem Maßstab zu suchen oder Angriffe zu erleichtern. Der Nutzen und das Risiko beruhen auf derselben technischen Stärke. ZAI bietet das Modell bereits gehostet an, hält aber das frei verteilbare Artefakt zunächst zurück. Das ist keine vollständige Antwort auf das Problem. Ein gehosteter Dienst schafft andere Kontrollmöglichkeiten als Gewichte, die sich beliebig kopieren und verändern lassen, beseitigt Missbrauch aber nicht automatisch. Die Firma signalisiert lediglich, dass sie den Unterschied für relevant genug hält, um die Veröffentlichung zu verzögern. Ob 2 Wochen Prüfung und Härtung ausreichen, lässt sich aus der Ankündigung nicht ableiten. Ebenso wenig ist sicher, dass der angekündigte Zeitplan hält. Die Meldung ist deshalb kein Beleg für eine gelöste Sicherheitsfrage. Sie ist ein greifbares Beispiel dafür, wie ein Entwickler zwischen schneller Offenlegung, defensivem Nutzen und möglichem Missbrauch abwägt. Fähigkeit, Zugang, Anreize und Kontrolle. Was bleibt von dieser Woche? Bei der Mathematik liegt ein potenziell neuer, ungewöhnlich gut prüfbarer Beitrag vor, aber noch kein fachlicher Konsens. Bei den neuen Modellen rücken Tempo, ausdauernde Arbeit und Preis neben die reine Fähigkeit. Muse Glimmer bringt offene Gewichte auf leistungsfähige lokale Hardware. Gemini verbindet gemeldete Massenreichweite mit angekündigten Diensten. Werbung führt kommerzielle Anreize direkt in den Chat. AMI zeigt starke Ergebnisse in einer Simulation und zugleich die Entfernung zur realen Klinik. GLM 5.3 macht die Spannung zwischen Offenheit und doppeltem Verwendungszweck sichtbar. Keiner dieser Punkte lässt sich auf eine einzige Rangliste reduzieren. Die entscheidenden Fragen liegen inzwischen oft außerhalb eines klassischen Benchmarks. Wer kann das System einsetzen? Auf wessen Hardware läuft es? Wie schnell und zu welchem Preis arbeitet es? Welche Daten und Geschäftsinteressen umgeben die Antwort? Und welche Fähigkeiten sind so nützlich und zugleich riskant, dass ein Anbieter ihre Freigabe verzögert? Die redaktionelle Schlussfolgerung dieser Woche lautet: Fähigkeit, Zugang, Anreize und Kontrolle bewegen sich gemeinsam. Ein besseres Modell bleibt nicht lange nur eine technische Meldung. Es wird Teil eines Produkts, eines Geschäftsmodells oder einer Entscheidung darüber, wer die Gewichte erhält. Bei all dem lohnt dieselbe Disziplin wie beim mathematischen Ergebnis am Anfang. Den konkreten Beleg ansehen, die Behauptung des Anbieters als solche benennen und die weitergehende Deutung davon trennen. So bleibt aus einer lauten Nachrichtenwoche etwas Brauchbares übrig.
Das war's für heute. Das Café ist immer geöffnet. Bis bald.